Polish Radio External Service.
Mówi Warszawa, mówi Polskie Radio. Sie hören den polnischen Rundfunk am Montag. Aus dem verschneiten Warschau begrüßt Sie Joachim Ciecierski. Dzień dobry, schön, dass Sie dabei sind. Vieles aus der Epoche der Aufklärung im 18. Jahrhundert beeinflusst uns bis heute. Der Anfang der modernen Demokratie, der Sieg der Vernunft über mythisches Gemunkel, eine Idee von Freiheit. Eine große Ausstellung im Deutschen Historischen Museum will jetzt Bezüge aus dieser Zeit bis ins Heute schaffen und erkunden. Wo gibt es Verbindungen im Guten, aber auch Ambivalenzen?
Die Ausstellung versucht dann zweierlei. Einerseits zu zeigen, wie sich die einzelnen Philosophen auch widersprachen und dann auch, wie die Theorie und die Praxis auseinanderklaffte. Das heißt, jemand behauptete etwas, forderte etwas und machte etwas anderes.
Was ist Aufklärung? Fragen an das 18. Jahrhundert. Dazu mehr nach den Nachrichten. Deutschland wird seine militärische Präsenz in Polen weiter ausbauen. Noch in diesem Monat soll die erste deutsche Einheit im Osten Polens eintreffen und sich an die Ostgrenze begeben. Verteidigungsminister Boris Pistorius gab bekannt, dass auch ein deutsches Tankflugzeug in Polen stationiert wird. Laut Pistorius ist es notwendig, den Flugabwehrschutz für die Lieferung westlicher Waffen an die Ukraine zu erhöhen. Zu diesem Zweck werden erneut Patriot-Flugabwehrsysteme sowie 200 Bundeswehrsoldaten für deren Bedienung in Polen stationiert. Die Patriot-Systeme sollen 6 Monate lang in Polen verbleiben. Die Regierung hat den Standort für einen geplanten neuen Zentralflughafen endgültig festgelegt. Einen entsprechenden Beschluss habe der Verwaltungschef der Wojewodschaft Mazowien getroffen. Dies sei ein entscheidender Schritt für den Bau des modernsten Flughafens in Europa, sagte Infrastrukturminister Dariusz Klimczak. Der Großflughafen soll in Baranów zwischen der Hauptstadt Warschau und der viertgrößten polnischen Stadt Lodz entstehen. Wie Regierungschef Donald Tusk bereits im Juni bekannt gab, soll der Flughafen 2032 in Betrieb gehen und für bis zu 34 Millionen Passagiere jährlich ausgelegt sein. Zum Vergleich, der BER in Berlin verzeichnete von Januar bis November rund 23 Millionen Passagiere, in Frankfurt waren es knapp 57 Millionen. Die Kosten für Polens neuen Großflughafen und den Ausbau der Infrastruktur werden auf 30 Milliarden Euro geschätzt. In Polen verschwinden täglich mehr als 30 Geschäfte. Aufgrund der schwachen wirtschaftlichen Lage und der wachsenden Konkurrenz durch den Onlinehandel wurden im vergangenen Jahr rund 2000 traditionelle Einzelhandelsgeschäfte geschlossen. Weitere 9000 Geschäfte haben ihren Betrieb eingestellt. Laut Schätzungen der Firma Dun & Bradstreet, die von der polnischen Tageszeitung Rzeczpospolita veröffentlicht wurden, sind in Polen derzeit noch rund 367.000 stationäre Geschäfte aktiv. Die Schließungen werden vor allem durch die niedrige Rentabilität des Einzelhandels, steigende Betriebskosten und den intensiven Preiswettbewerb großer Handelsketten verursacht. In ganz Polen herrschen winterliche Bedingungen. In den südlichen Regionen der Wojewodschaften Kleinpolen und Schlesien gelten bis Dienstag Warnungen vor intensiven Schneefällen. Der Schneezuwachs könnte dort bis zu 40 Zentimeter erreichen. Die Straßenverhältnisse sind schwierig, sagte Agnieszka Prasek, Expertin am Institut für Meteorologie und Wasserwirtschaft. In weiten Teilen Polens sei mit vereisten Straßen und Gehwegen zu rechnen, was die Bedingungen für Autofahrer und Fußgänger gefährlich mache. Das winterliche Wetter wird voraussichtlich bis Mittwoch anhalten, bevor es in den folgenden Tagen milder wird. Der Ciepłobus, der Wärmebus, ist wieder unterwegs in Sosnowiec, um den am stärksten von Obdachlosigkeit betroffenen Menschen zu helfen. In dem speziell ausgestatteten Fahrzeug können sie sich aufwärmen und eine warme Mahlzeit erhalten. Die Initiative wird jedes Jahr in Sosnowiec durchgeführt, wenn die Temperaturen unter den Gefrierpunkt sinken. In den Tatrabergen wurde die dritte Lawinenwarnstufe ausgerufen. Wie der Rettungsdienst Topr am Montag mitteilte, sei die Schneedecke auf vielen steilen Hängen nur mäßig oder schwach verbunden. Eine Lawinenauslösung sei bereits bei geringer zusätzlicher Belastung möglich, insbesondere auf steilen Hängen. Unter bestimmten Bedingungen können große und in seltenen Fällen auch sehr große Lawinen von selbst abgehen, warnte der Rettungsdienst. Die Bedingungen für Wanderer und Wintersportler gelten als äußerst ungünstig. Und soweit die Meldungen beim Polnischen Rundfunk. Was ist Aufklärung? Fragte einst der deutsche Geistliche Johann Friedrich Zöllner in einem Beitrag für die Berlinische Monatsschrift. Die Frage regte eine Diskussion an, die einen prägenden Einfluss auf die weitere Philosophiegeschichte nahm. Bis heute. Eine Ausstellung im Deutschen Historischen Museum in Berlin präsentiert die Ideen der Aufklärung nicht als homogenes Fortschrittsprojekt, sondern beleuchtet vor allem die Konflikte um Konzepte und Forderungen. Mehr zum 18. Jahrhundert sagt die US-amerikanische Germanistin Liliane Weisberg, die Kuratorin der Ausstellung, in einem Gespräch mit Wojciech Oschinski.
Das Bild, das Friedrich Tischbein um 1790 von der hugenottischen Familie Reklam gemalt hat, zeigt 12 Personen. Im Mittelpunkt steht der Bürgermeister von Magdeburg, Jean-Frédéric Reklam, zwischen seinen Geschwistern. Sein Neffe Jean-François arbeitete als Hofjuwelier für Friedrich den Großen. Dessen Sohn wiederum, Charles-Henri, wurde Buchhändler. Sein Sohn Anton Philipp gründete den Leipziger Reklam-Verlag, der im 19. Jahrhundert Ruhm erlangte und uns bis heute mit den kleinen gelben Klassiker-Exemplaren entzückt. Tischbeins Familienporträt hängt neben dem Aufgang vom ersten ins zweite Obergeschoss des Deutschen Historischen Museums und damit an der Nahtstelle zwischen den beiden Teilen der Ausstellung Was ist Aufklärung? Das Bild ist eines von vielen und verweist auch auf die historische Dimension dieser Epoche. In der Büstengalerie des DHM finden wir Rousseau, Voltaire und Lessing. Und zu Beginn sehen wir eine Illustration des deutschen Kupferstechers mit einem polnisch klingenden Namen Daniel Chodowiecki. Einige bedeutende Namen aber fehlen, und das nicht nur polnische. Darüber und über noch viel mehr reden wir heute mit der aus Pennsylvania angereisten Germanistin Liliane Weisberg, der Kuratorin dieser Ausstellung, die, nebenbei erwähnt, polnische Vorfahren hat. Frau Professor, im zurückliegenden Jahr feierte Deutschland den 300. Geburtstag Immanuel Kants, des größten Exportschlagers Ostpreußens. Sie verwiesen zuletzt darauf, dass die Ausstellung das 18. Jahrhundert aus einer internationalen Perspektive in den Blick nehme. Wir sehen französische und englische Philosophen, aber es ist vor allem Kant, der hier im Museum gleichsam die Richtung vorgibt. Seinen Text von 1784, eben mit der Frage, was ist Aufklärung, überschrieben, sehen wir schon zu Beginn der Ausstellung. Waren es Ihrer Meinung nach vor allem deutsche Denker, die das Zeitalter der Aufklärung geprägt haben? In jedem Land funktionierte dieser Begriff jeweils etwas anders.
Vielleicht darf ich sagen, dass diese Ausstellung auch unter dem Anlass des 300. Geburtstages von Kant veranstaltet wurde. Aber das war nicht der Hauptgedanke dieser Ausstellung. Es war eines der Anlässe, aber es ist keine Ausstellung über Kant als Person oder das Werk Kant an sich, sondern die Kontextualisierung dieses Werkes in einem größeren Rahmen, der überlegt, was die Fragen dieser Zeit denn wirklich waren, und diese Fragen versteht als Forderungen, die für uns eventuell oder vielleicht mehr als eventuell noch gültig sein müssten. Die Forderung nach Gleichheit, die Forderung nach Emanzipation, nach Demokratie und so weiter. Und sich fragt, warum diese Forderungen eigentlich gestellt, aber nicht erfüllt wurden. Und die Ausstellung versucht dann zweierlei. Einerseits zu zeigen, wie sich die einzelnen Philosophen auch widersprachen, einander widersprachen, sich selbst widersprachen und dann auch, wie die Theorie und die Praxis auseinanderklaffte. Das heißt, jemand behauptete etwas, forderte etwas und machte etwas anderes. Eines der Beispiele zum Beispiel ist Thomas Jefferson, der die Unabhängigkeitserklärung für die Vereinten Staaten formuliert, die Gleichheit aller Menschen fordert und gleichzeitig Sklaven hält. Bei Kant ist es nicht anders. Kant will Menschen emanzipieren, sie sollen selbst denken, und er lässt einiges aus. Zum Beispiel die Frauen spielen bei ihm keine Rolle. Er ist auch trotz der Forderung nach der Gleichheit der Menschen jemand, der besonders in der Anthropologie doch sehr große Unterschiede zwischen einzelnen Völkern macht und bereits eine Grundlage dafür legt, zusammen mit sehr vielen anderen Philosophen dieser Zeit, dass dann im 19. Jahrhundert, also in der Folge der Aufklärung, zu einer rassistischen Theorie wird. Das heißt, wir sehen Kant in einem Gespräch, in einem Kontext, entweder in einem wirklichen Gespräch oder in einem metaphorischen Gespräch durch die Konstellation der Denker, die wir zusammenführen, von Ideen, die wunderbar sind, aber auch widersprüchlich und in den Widersprüchen auch Probleme zeigen.
Sie erwähnten unlängst im Zusammenhang mit der Ausstellung den französischen Autor Antoine Hilty, der sich ja ebenfalls mit dem 18. Jahrhundert intensiv beschäftigt hat. Er erwähnt in einem seiner Texte das Attentat auf die Redaktion der satirischen Zeitschrift Charlie Hebdo. Ein Attentat, das sich erst vor einigen Tagen zum 10. Mal jährte. Kurz nach diesem Anschlag erschienen auf Pariser Hauswänden Wandmalereien, die das Porträt Voltaires zeigten mit den Worten »Je suis Charlie«. Es war wohl Voltaire, der Toleranz und Redefreiheit gefordert hatte. Und die Franzosen haben wohl diese Forderung mit einem Vertreter der Aufklärung in Verbindung gebracht. Zugleich erwähnen Sie, Frau Professor, in einem Ihrer Artikel, dass eigentlich schon die Vertreter der französischen Aufklärung an Toleranz es haben vermissen lassen, oder?
Das fängt mit Voltaire an. Sie haben bei Voltaire eine Schrift zum Beispiel über die Religionsduldung. Das klingt alles fantastisch. Man soll tolerant verschiedenen Religionen gegenüber sein. Gleichzeitig gibt es Schriften zu dieser Zeit wie Mohammed, die sich sehr stark nicht nur gegen die katholische Kirche, sondern auch den Islam wenden. Und vielleicht kann man sagen, mit Hilfe der Invektive gegen den Islam, sich gegen die katholische Kirche wenden, weil daran lag ihm noch mehr. Er kannte mehr Katholiken, die der Kirche verbunden waren, als Leute, die dem Islam anhängen. Das Phänomen, das Voltaire in Frankreich sozusagen zum Zeichen für die Aufklärung selbst wurde, finden Sie bereits in einem Bild, das wir zu Beginn der Ausstellung zeigen, dass eine große Anzahl der sogenannten Philosophen versammelt, um eine Büste von Voltaire nach seinem Tod, interessanterweise und glücklicherweise war es uns möglich, auch die tatsächliche Büste zu zeigen, die in diesem Bild erscheint. Und dieses Bild ist eine totale Fantasie. Diese Philosophen kamen nie so zusammen, schon gar nicht mit den Frauen, die dort abgebildet sind in dem Bild, weil die total miteinander verstritten waren, sich nie so trafen. Aber es war, wir nennen das im Englischen ein Branding, eine Art der Darstellung, was Aufklärung ist, die Ende des 18., Beginn des 19. Jahrhunderts stattfand. Und da wurde Voltaire zu einem Zeichen bis zu unserer unmittelbaren Vergangenheit, dem Attentat in Paris.
Sie erwähnten soeben, dass Aufklärung in einigen Ländern, beispielsweise in Frankreich, eine Liaison mit der Politik einging. In derselben Epoche hatten wir in Preußen den König Friedrich II., Friedrich den Großen oder auch den alten Fritz, der sich selbst als den großen Aufklärer darstellte, eben jenen Voltaire im Potsdamer Schloss Sanssouci empfing, zugleich aber auch ein erklärter Polenfeind war, der sozusagen im Zuge der Teilungen die jahrhundertlange Kultur dieses einst mächtigen Landes einfach so ausblenden konnte. Natürlich verfolgte Friedrich II. Auch politische Ziele, aber seine Polenpolitik hatte nicht viel mit Aufklärung zu tun. Wir sehen in der Ausstellung hier im Deutschen Historischen Museum die steirische Völkertafel, ein Ölgemälde eines unbekannten Malers, eben aus dieser Zeit. Dort werden die anderen Völker, allen voran die Polen, sehr negativ beschrieben. War Aufklärung auch Verzerrung von Geschichte, Verschleierung von historischen Tatsachen?
Vielleicht kann ich auf einmal kurz zurückgehen, um auf zwei Punkte Bezug zu nehmen. Das eine ist Polen. Das war nicht einfach eine Kolonialisierung, es war eine Annektierung. Polen existierte ja nicht mehr und wurde geteilt zwischen Russland, Österreich und Preußen und dann total als Staat ignoriert. Das heißt, es gab Exil-Polen, die versucht haben, Politik zu machen, aber Preußen hat es einfach angenommen. So sind Teile von Schlesien nach Preußen gekommen und damit auch ein großer wirtschaftlicher Zusatz für Preußen. Mit Voltaire ist es eine sehr komplexe Sache. Friedrich der Große sah sich als Philosoph, als aufklärerischer Philosoph, als aufgeklärter Monarch. Sie haben sogar das Paradox bei Kant, dass er gerade in der Schrift »Was ist Aufklärung?« sagt, jeder muss alleine handeln, selbst denken, aber dann am Ende der Schrift sagt, Dankeschön, Friedrich der Große, dass du mich da schreiben lässt und denken lässt. Das ist das Problem, wenn man untertan ist. Und im Sinne von Friedrich den Großen gab es ja eine Abhängigkeit. Voltaire war bei ihm in Sanssouci, sie gingen im Streit auseinander, Voltaire verließ Sanssouci und Friedrich der Große meinte, dass die Schriften, die er dort geschrieben hat, eigentlich sein Eigentum wären. Wer ist Autor, ist nicht unbedingt zu dieser Zeit, wer schreibt, sondern wem das Manuskript gehört.
Sie sprachen soeben von den USA, Jefferson. Auch die Vereinigten Staaten von Amerika waren zunächst ein Kolonialstaat, eine Kolonie. Später kam eine demokratische Verfassung, die aber ebenso nicht ganz im Einklang mit der Vorstellung von Aufklärung oder den in der Verfassung formulierten Postulaten stand. Wie war es in den USA, die ja im 18. Jahrhundert ihre Unabhängigkeit mühselig erkämpfen mussten?
Darf ich noch mal einen Schritt zurückgehen? Was wir versuchen, wie ich vorher erwähnte, diese Paradoxien der Zeit zu zeigen. Auf der einen Seite lobte man im 18. Jahrhundert durchweg einen Kosmopolitanismus. Das heißt, der Mensch wollte Weltbürger sein. An sich ist das ja etwas Positives und steht im Kontrast zu den Nationalstaaten später. Die negative Seite dieses Weltbürgertums ist, dass die Weltbürger andere Staaten und Völker nicht gleichberechtigt sahen. Und dass zu dieser Zeit, wo man sagt, ich kenne die anderen Völker, ich bereise sie, ich beschreibe sie, auch Kolonien hatte und Leute beherrschte. Amerika hatte ja bis zur Unabhängigkeit auch ein Problem, wenn man das so nennen darf oder nennen muss, dass es unter dieser Illusion fungierte, ein Land zu besiedeln, das eigentlich leer war. Und es war ja nicht leer. Und wir zeigen ja auch nicht nur, dass dass England diese neuen Kolonien geformt hat, sondern dass die Siedler in den neuen Kolonien mit den Native Peoples, die man Indianer nannte, auch anders umgehen. Und wir zeigen auch einen Staatsvertrag von der anderen Seite, einen sogenannten Wampungürtel, der von den Lenape-Nationen hergestellt wurde, um diesen Landbesitzverkauf zu legalisieren. Aber für die Lenape gab es kein Konzept eines persönlichen privaten Landbesitzes. Das war schon ganz anders. Die Frage der Unabhängigkeit war von amerikanischer Seite zunächst einmal eine wirtschaftliche gewesen. Man wollte sich gegenüber den Steuern, den Abgaben England gegenüber befreien. In Folge und im Kontext dieser wirtschaftlichen Proteste, man schmiss ja Tee in das Meer und so weiter, infolge dieses wirtschaftlichen Prozesses kamen die anderen Artikulationen auf. Thomas Jefferson war ein großer Philosoph der Aufklärung, mit der Einschränkung, die ich vorher erwähnt habe, wie er es in Praxis umgesetzt hat, aber das ist für die anderen auch der Fall. Und jemand, der gerade für Frankreich ein Vorbild war. Wir zeigen in der Ausstellung auch einen Schlüssel der Bastille. Die Stürmung der Bastille war ja so ein Anfangspunkt der Revolution. Der Marquis de Lafayette, der früher im amerikanischen Freiheitskampf mithalf, fand, dass ein Schlüssel, der zentrale Schlüssel der Bastille, unbedingt über Thomas Paine nach Amerika geschickt werden sollte und in den Besitz von George Washington ging. Der Schlüssel der Bastille hängt heute in Mount Vernon, dem Landsitz von George Washington, weil die Revolutionäre in Paris Amerika als Vorbild sahen. Sozusagen der Schlüssel der Bastille ging der Freiheitsstatue voraus, die auch in Amerika entstand und in Frankreich entstand und nach Amerika verschickt wurde.
Das 18. Jahrhundert war ein Zeitalter der Philosophie, der Geisteswissenschaften, die in dieser Zeit rasch an Bedeutung gewann. Es war aber auch eine Epoche der Errungenschaften im Bereich der Naturwissenschaften. Wir sehen in der Ausstellung das Modell eines menschlichen Auges im Behältnis, was ja auch auf den Plakaten zu sehen ist, eine Elektrisiermaschine aus dem Besitz Goethes. Auch die Franzosen sprachen von Lumière, vom Licht. Ja, auch englische Wissenschaftler rückten das Licht in den Mittelpunkt. Das sehende Auge wurde sozusagen für die empirischen Studien zu dem wichtigsten Organ. Naturwissenschaft konnte aber auch gefährlich sein, zur Waffe werden. Anhand von Untersuchungen des Schädels wollte man schon damals die unterschiedlichen Menschentypen beschreiben. Die Frage ist, sehen wir in der Aufklärung mitunter auch schon erste Anzeichen jener Pseudowissenschaft, die später im Dritten Reich ihren traurigen Höhepunkt fand?
Man sah nicht nur Anzeichen, man sah die Pseudowissenschaft oder das, was wir heute als Pseudowissenschaft definieren. Für die Menschen des 18. Jahrhunderts war es Wissenschaft. Und einige der Erkenntnisse gehen durchaus in die Rassentheorien des 19. Jahrhunderts ein. Vielleicht darf ich das so erklären. Das Hauptanliegen war Erkennen und Wissen unter der Voraussetzung, unter dem Bild des Fortschritts. Der Fortschritt ist das, was im 18. Jahrhundert fast durchweg begrüßt und gewollt wird. Das Zeitalter der Vernunft, das Zeitalter des Fortschritts. Nur, ehrlich gesagt, es gab widersprechende Meinungen, was Vernunft sei und was der Fortschritt bedeutet. Um den Fortschritt zu haben, haben die Wissenschaftler Wissen beobachtet, experimentiert und gesammelt. Es gab Forschungsreisende, die Berichte schrieben, Briefe schrieben an die Wissenschaftler. Wissenschaft wurde durch Netzwerke gemacht, nicht durch Individuen. Einer wie Linné konnte in Schweden wohnen, aber durch seine Netzwerke der Korrespondenz bis nach Polen, nach Russland, überall Briefe verschicken und das Material haben. Der nächste Schritt war, vom Sammeln zum Ordnen. Es wurde geordnet. Und dann wird es gefährlich.
Genau, mit dem Begriff der Aufklärung geht ja auch der Begriff der Ordnung oder besser gesagt des Ordnens einher. Vieles wurde plötzlich geordnet, alphabetisiert. Erste Museumsgründungen sind zum Beispiel Ausdruck dieser Ordnungssysteme. Aber auch eine andere Erfindung dieser Zeit, die Enzyklopädie. Die damaligen Autoren der Enzyklopädie hatten aber auch eine große diskursive Macht, die ebenfalls nicht immer nur für Aufklärung sorgte, gerade im politischen Bereich. Es war ja nicht immer nur fundiertes Wissen darin enthalten, gerade in den kolonisierten Ländern.
Ja, es gibt, sagen wir mal, eine unterschiedliche Art der Gefahr. Das Ordnen an sich, wenn es geordnet wird und alphabetisiert wird, scheint es zunächst einmal eine Übersicht zu sein, die vielleicht harmlos ist. Nur sind zwei Sachen sehr oft die Folge gewesen. Das eine die Hierarchisierung, dass man, sagen wir mal, nicht nur Pflanzen gesammelt hat, sondern gesagt, welche besser und fortschrittlicher sind. Und dann, wenn es mit menschlichen Schädeln kommt, dann wird das richtig gefährlich, wenn man sagen kann, dieser Mensch ist besser entwickelt und dieser Mensch steht dem Tier näher. Dann wird es zu einer Begründung der Sklavenhaltung zum Beispiel.
Nein, aber die Frage ist, konnte eine Enzyklopädie im 18. Jahrhundert auch gefährlich sein, sozusagen als Regelwerk für Unterdrückung?
Ja, da würde ich vorsichtig sein, weil die Enzyklopädie ist nicht so sehr in diesem Sinne Unterdrückung gewesen. Die hatte ein anderes Ziel. Das Ziel der Enzyklopädie war, wie viele andere Wissenschaften der Zeit, praktisches Wissen in der Anwendung zu vermitteln. Das heißt, sie gucken sich die Enzyklopädie an und die Bilder, um zu wissen, wie man Bücher druckt, Stoffe webt und so weiter und so weiter. Fortschritt ist, wenn Benjamin Franklin den Blitzableiter erwähnt. Das ist angewandte Wissenschaft. Die Frage der Gefahr in der Enzyklopädie ist eine etwas andere. Die erste sozusagen ist es, die Geste, dass man alles wissen kann. Das ist ja schon imperial sozusagen. Und das zweite ist, dass man diese Anwendungen so beschreibt, dass sie manchmal auch, wenn sie wissen möchten, wie eine Pistole funktioniert oder so, jedem zugänglich waren. Die Frage, die dann auch damit zusammenhängt, ist nicht nur, dass die Ordnung hierarchisiert werden kann, sondern kontrollieren kann. Und das sehen Sie nicht in der Enzyklopädie, das sehen Sie bei Jeremy Bentham, der die Architekturen entwirft, wo ein Wächter sozusagen in einem Gefängnis alle in einem bestimmten Punkt stehen kann, sozusagen wie ein festes Auge, um nochmal auf das Auge zurückzukommen, und alle Gefangenen von dort beobachten kann. Und dieses Kontrollieren, was ja irgendwo wieder absolutistisch ist, und das Hierarchisieren sind vor allen Dingen die negativen Seiten dieser Ordnung. Zu der Enzyklopädie gibt es ja einen Roman, der das so ein bisschen zum Absurdum führt. Denken Sie an Flaubert, Bouvard, Pécuchet. Die sitzen in der Bibliothek und nehmen sich vor, alles zu wissen. Und sie wollen alles wissen, indem sie jedes Buch von A bis Z lesen. Nur das Problem ist, wenn sie bei A und bei B sind, passieren neue Bücher und dann müssen sie wieder zurückgehen und weiterlesen und man wird nicht fertig. Aber der Gedanke, dass man alles wissen kann, ist natürlich ein Gedanke, der besonders von diesen westlichen Philosophen artikuliert wurde und der jemanden, der ein Kolonialreich beherrscht, besonders günstig vorkommt.
Und hier müssen wir Frau Liliane Weisberg, die Kuratorin der Ausstellung »Was ist Aufklärung?« unterbrechen, denn unsere Zeit für heute ist schon um. Das ganze Gespräch finden Sie aber auf unserer Internetseite auslandsdienst.pl. Haben Sie einen guten Start in die Woche und bis morgen, sagt Ihnen Joachim Tichirski. Do usłyszenia. Informationen aus und über Polen, informativ und in deutscher Sprache. Täglich live aus Warschau. Weltweit hören mit der Polskie Radio App im Internet, als Podcast oder auf der Mittelwelle auf 1386 Kilohertz um 18 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Schalten Sie ein und do usłyszenia. Wir hören uns.